Hallo, liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen, zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Ulla und ich sitzen im Café, trinken genüsslich unseren Cappuccino und sehen beide gleichzeitig eine offensichtliche Geschäftsfrau an, die mit Gefolge in das Café einschwebt. Ich sehe Ulla an und weiß, was sie denkt, Frauen und Chefetagen. Denn gerade eben hat sich genau das zu unserem Gesprächsthema herauskristallisiert. Frauen haben in den Chefetagen immer noch erheblichen Raritätswert. Und ich frage mich natürlich, warum, weil wir haben es ja auch nicht dahin geschafft, lege ich los und blinzel verstohlen zu der sehr beeindruckenden Dame rüber, die zwischen vier Herren ein paar Tische weiter sitzt und eine Mappe vor sich ausgebreitet hat. Eben pflichtet Ulla mir bei, obwohl wir uns ja auch für geeignet halten und wohl auch sind. Und da geht's ja auch schon los. Die Qualifikation ist nämlich überhaupt nicht das Problem. Im Gegenteil, Frauen sind oft besser gebildet als Männer, weil sie schon in der Schule leistungsstärker waren. Ja, Mädchen haben mehr Ausdauer, verfolgen ihre Ziele hartnäckiger. Ihre Sprach- und Schreibfähigkeiten sind viel besser und in den naturwissenschaftlichen Fächern sind sie ebenso gut wie Jungen. Ja, dann sind doch eigentlich die Frauen die Stärkeren. Ich denke so, was würde denn Ulrich darauf antworten? Aber der ist ja gerade nicht da, Gott sei Dank. Also fahre ich fort. Was soll denn diese Karriere als starkes Geschlecht die Männer seit Tausenden von Jahren dahingelegt haben. Wie ist denn das zustande gekommen? Ja, das hätte ich auch gerne gewusst, mault Ulla. Denn Männer sind außerdem noch anfälliger für chronische Erkrankungen, können Schmerzen und Stress viel schlechter aushalten als Frauen. Jungen haben öfter Sprachstörungen als Mädchen, doppelt so oft Aufmerksamkeitsstörungen, viel mehr soziale Auffälligkeiten und neigen eher dazu, die Ausbildung hinzuschmeißen als Mädchen. Wieso dann eigentlich das starke Geschlecht? Stimmt. Aber jetzt kommt es nämlich. Männer sind aggressiver und fordernder. Sie lieben es zu kämpfen und andere zu überwinden, zu siegen. Daher haben sie uns schlicht abgehängt, nickt sie dazu. Ich glaube es nicht. Ein wenig bin ich schon entsetzt. Soll heißen, wir Weicheier haben uns die Vorrangstellung nehmen lassen? Ja, wenn du es so hart ausdrücken willst, meint Ulla, aber wir haben das nicht bewusst getan oder uns bewusst zurückgehalten. Wir haben einfach die falschen Hormone. Ja, also ich fühle mich mit meinen Hormonen eigentlich so ganz wohl, erwidere ich ihr dazu. Wieso die falschen? Wenn Frauen für gleiche Arbeit um ca. 20% schlechter bezahlt werden, die Führungspositionen von Frauen nur zu 24% besetzt werden, wobei in den Großbetrieben Frauen sogar noch unter 5% in den Vorstandsetagen zu finden sind, dann deutet das darauf hin, dass uns ein Hormon fehlt. Sind diese verflixten Dinger schon wieder schuld? Ich bin wirklich entsetzt. Ja, das sind sie, sagt Ulla in aller Ruhe. Denk doch mal an dich selbst. Wie war denn das mit deinem Grafikerkollegen? Der ist frech und dreist losgegangen und hat 10 Euro mehr Stundensatz gefordert. Sonst fängt er gar nicht erst an. Total selbstbewusst. Und der Mann auf der anderen Seite des Tisches wusste, Kampf ist aussichtslos. So wie der auftritt, ist der das wert. Und du hast tagelang hin und her überlegt, wie du das anstellen könntest, wie du auf die oder die Reaktion wieder reagieren könntest und hast es zu guter Letzt gelassen. So machen Frauen das. Mir wird bei der Erinnerung an diese Situation heute noch schlecht. Erinnere mich bloß nicht, sage ich zu ihr. Meine Persönlichkeitsstruktur bringt mich noch an den Bettelstab. Nein, Johanna, das ist unser aller weibliche Persönlichkeitsstruktur. Nicht nur deine. Diese typische weibliche Bescheidenheit und die Angst, etwas versagt zu bekommen, ist einfach in einem Job, wo du konkurrieren musst, nicht angezeigt. Da wirst du versagen. Und zurückbleiben. Männer klotzen, die kleckern nicht. Die gehen immer aufs Ganze und wollen sich durchsetzen. Da haben Frauen ganz erhebliche Probleme. Ja gut, Ulla, jetzt sprechen wir es mal aus, sage ich zu ihr. Wir haben zu wenig Testosteron. Die Teilchen, die in die Chefetagen, aber auch zu Kriegen führen. Und das nicht nur in den Chefetagen. Das klingt jetzt sehr negativ, so als wäre das Zeug gänzlich überflüssig und würde nur Unheil anrichten. Und die armen Männer sind damit gestraft, wirft Ulla ein. Nein, so ist das jetzt nun auch wieder nicht, würde ich sagen, fahre ich fort. Es diente ursprünglich dem Schutz und dem Überleben der Familie. Aber es ist ja auch total natürlich und notwendig. Wenn man von der Stuhlbeinsägerei in den vielen Firmen mal absieht, muss ein Mann zwar heute nicht mehr aggressiv in die Welt hinausgehen, Nahrung suchen und die Familie gegen Feinde verteidigen, aber scheinbar zwingt dieses Testosteron zu ähnlichen Handlungsweisen. Außerdem verursacht das Testosteron den stärkeren Sexualtrieb des Mannes und sorgt damit für das Überleben der Spezies Mensch. Das ist doch auch nicht schlecht. Und wir Frauen haben ja auch was davon, oder nicht? Dennoch stelle ich mir vor, dass in der heutigen Zeit es durchaus sinnvoll sein könnte, einmal die typisch weiblichen Charaktereigenschaften auch in der Chefetage zu nutzen. Die Teamfähigkeit zum Beispiel. Dadurch könnte so manche Firmenleitung effektiver und besser gestaltet werden. Mit dem Ergebnis von mehr Gewinn, da motiviertere Mitarbeiter. Aber in den männlichen Machtstrukturen gibt es für Frauen mit diesen weichen Eigenschaften natürlich keinen Platz. Klar, das ist letztendlich dann das Problem, nickt Ulla eifrig. Frauen müssen sich wie Männer verhalten, um Karriere machen zu können. Wobei die Frage ist, ob sie das überhaupt wollen. Oder besser, ob sie das auf diese, nämlich männliche Art wollen. Ellbogenmentalität und Machtgerangel ist einfach nichts für Frauen. Sie tendieren mehr zu Konsens und zur Verbindung von Rationalität und Intuition. Weißt du eigentlich, dass Frauen in der Regel gar nicht so häufig sogenannte männliche Berufe wählen? Das deutet doch darauf hin, dass da irgendetwas im Laufe unserer Emanzipation schiefgelaufen ist. Wir haben da wohl etwas übersehen. Ulla nickt. Stimmt. Habe ich auch gelesen, erwidere ich ihr. Frauen studieren viel lieber die Richtung Sprachen und Geisteswissenschaften. Männer Ingenieur-, Wirtschafts- oder Politikwissenschaften. Da kann man einfach besser Karriere machen. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht Frauen gibt, die sich für IT und Prozessoren und sonstige technischen Kram wirklich interessieren und auch begabt sind. Und andersherum gibt es genügend Männer, die ihre berufliche Erfüllung in einem Beruf mit viel Kontakt zu Menschen gefunden haben. Aber im Großen und Ganzen ist etwas dran. Frauen wollen anders Karriere machen. Wir haben in den Jahren der Emanzipation unbedingt alles gleichschalten wollen. Wir wollten wie die Männer sein, nur um gleiche Chancen zu bekommen. Aber damals herrschte der Gedanke, es geht nur so. Und der einzige Unterschied wäre, zu Frauen erzogen worden zu sein, zu diesem weichen, nachgiebigen und zurückhaltenden Charakter, der so ganz ohne Mut zum Risiko ausgestattet wurde. Wir waren überzeugt, wir sind eigentlich genau so wie die Männer. Gleiche Gehirne, gleiche Begabung, also bitte dann auch gleiche Chancen, mit aller Konsequenz. Tja, und die Konsequenz ist, dass es nicht funktioniert, bis auf ein paar Ausnahmen natürlich, meint Ulla zu meinen langen Ausführungen. Fußballerin zum Beispiel, ich grinse. Was? Wieso denn das? Ulla versteht nicht. Ja, nur so. Die sind doch auch ganz schön aggressiv, haben die vielleicht Zu viel Testosteron? Ja, warum nicht, überlegt Ulla. So etwas soll es ja geben. Bei anderen Sportlerinnen hat man ja auch gelegentlich so seine Zweifel, ob die den richtigen natürlichen Hormoncocktail im Körper haben. Gut, dass jetzt nur so am Rande bremse ich das Ganze aus, damit die Männer nicht denken, wir hetzen mal nur wieder gegen sie. Ich habe ja auch vorhin gesagt, für Frauen ist es nicht ganz so schlecht, das mit dem Testosteron bei den Männern. Aber jetzt zu den Chefetagen. Vielleicht sollten Frauen, die in die Chefetagen wollen, zuerst mal, in einen Fußballclub gehen. Johanna, jetzt werd mal wieder ernster, mahnt mich Ulla. Ja, Ulla, ich bin ernst, bin ich wirklich. Denn ich glaube, Frauen können das notwendige männliche Verhalten für ihren Aufstieg lernen. Angela Merkel hat es ja auch gelernt, oder nicht? Du kannst es einfach nicht lassen, Johanna. Ulla schüttelt den Kopf. Klar können Frauen das lernen, wenn sie das wollen. Es fällt uns ja nicht schwer, uns in jemanden hineinzuversetzen, eine der besonderen Fähigkeiten bei Frauen. Also kann sich eine Frau auch in das Denken eines Mannes einklinken und aus dem heraus dann reagieren wie einer. Na, außer Angela Merkel gibt es ja noch mehr Frauen, die davon etwas verstehen. So manche, die Konzernen vorstehen. Einen niedrigen Prozentsatz gibt es ja nun mal. So manche von diesen legen eine sehr männliche Gangart an den Tag. Aber ich wollte erst noch etwas anderes ausführen, Johanna, bevor wir uns den Möglichkeiten und den Tipps für karrierewillige Frauen zuwenden. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, Männer sind Kämpfer. Sie lieben den Wettbewerb und müssen ihre Vorrangstellung auch immer wieder beweisen. Das liegt tatsächlich an dem anderen Hormoncocktail bei Männern. Wusstest du eigentlich, dass wir alle, also alle Menschen, Männer und Frauen, bis circa zur 8. Woche unseres Erdenlebens ein Gehirn des weiblichen Typs haben? Oh Gott, ich stöhne. Und danach geschieht dann das Unheil? Ja, meint Ulla, nach 8 Wochen erst werden große Mengen an Testosteron an das Gehirn geschickt und sorgen für einen sogenannten männlichen Schaltkreis im Gehirn. Bei der Geburt eines männlichen Säuglings ist der Teil seines Gehirns, in dem die sexuelle Aktivität und die Aggressivität bzw. das Impulsverhalten steckt, doppelt so groß wie bei einem weiblichen Säugling. So, erwidere ich ihr dazu. So früh beginnt also das Ganze. Und in der Pubertät wird der Jüngling dann sozusagen nochmal überschwemmt. Da fangen die Jungs ja auch schon so richtig zu kämpfen an. Ernsthafte Wettbewerbe und Wettstreits um alles Mögliche finden da statt. Eben, sagt Ulla, denk doch mal an deine Jugend oder Kindheit, Johanna, führt sie weiter aus. Mädchen spielen viel lieber miteinander, abwechselnd, interaktiv, jeder kommt mal dran. Wenn das nicht eingehalten wird, steigen die anderen aus, weil es für sie langweilig wird. Bei Jungen geht es meistens um irgendetwas. Sie interessieren sich mehr für Objekte, um die sie miteinander kämpfen können. Wie später die Männer. Frauen interessieren sich mehr für die Menschen. Ja, das weiß ich, sage ich ihr. Manchmal merke ich das auch sehr stark im Gespräch mit Ulrich, natürlich auch mit meinem Lebensgefährten. Du weißt, wie der oft total nüchtern und sachlich das Verhalten von Menschen auseinandernehmen kann und die richtige Reaktion darauf kennt. Der ist schon lange fertig damit, während ich noch über Motivationen und mögliche einvernehmliche Lösungen nachdenke. Bei Männern geht es irgendwie immer um alles oder nichts. Und das jetzt gleich, sofort. Naja, Johanna, wir wollen jetzt nicht wieder alle über einen Kamm scheren, warnt Ulla. Und die Hormone sind nicht die einzigen Verursacher der unterschiedlichen Verhaltensweisen. Hinzu kommen ja noch die Lebensumstände, Erziehung, ja, auch die, Kultur und Umfeld. Das alles hat auch einen Einfluss auf das Gehirn und die Verhaltensweisen. Eben, erwidere ich, genau so ist es. Denk doch mal an die Wettbewerbe, bei denen auch Frauen sehr aggressiv und fordernd sind. Vielleicht springen die da über den Schatten ihres Hormoncocktails. Denn ehrlich gesagt, bei den Supermodels glaube ich eigentlich nicht an Testosteron-Doping. Dieser Druck, die schönste, größte, beliebteste und auch bestbezahlteste werden zu wollen, scheint ja da wohl eher mit ihrem Umfeld zu tun zu haben. Natürlich, Ulla bestätigt mich in meiner Ansicht, wenn Frauen ein bestimmtes Ziel klar vor Augen sehen, sei es, weil sie es für ihr Selbstwertgefühl brauchen oder sei es, weil sie in andere Gesellschaftsschichten wechseln wollen, sind sie oft sehr, sehr zäh, fordernd, aggressiv, aber auch intrigantisch. Ich weiß nicht, ob sie sich anfangs nicht doch sehr anstrengen und tatsächlich über einen Schatten springen müssen. Naja, wenn ich an die letztes Jahr so ins Gerede gekommene Fernsehredakteurin denke, erwidere ich, die über Jahre hinweg auf korrupte Weise ihre Seilschaften errichtet hat, um Ruhm und Ehre und natürlich einen Haufen Geld zu bekommen, also bei der sehe ich eigentlich keinen Schatten, den sie hätte überspringen müssen. Ja gut, meint Ulla dazu, die gehörte eben auch zu den unter 5% Karrierefrauen in den Großkonzernen. Ein Fernsehsender ist ja auch ein Großkonzern. Ja gut, dann lassen wir das. Ulla hat recht, ich winke ab. Wir wollen ja eine Erklärung, warum andere, also die, die sich wie Frauen benehmen, nur so dürftig in den Chefetagen vertreten sind. Und vor allen Dingen, wie man das ändern kann. Eben, sagt Ulla. Also, laut der Buchautorin Susan Pinker liegt es in der Tat an der weiblichen Persönlichkeitsstruktur. Frauen wollen zwar eine Karriere machen, aber anders. Sie wollen sehr wohl auch den Ton angeben, manchmal jedenfalls. Aber sie wollen sich nicht, wie zu Anfangszeiten der Emanzipation angenommen, wie die Männer verhalten. Denn sie haben ja nun mal mehr Östrogen in ihrem Hormoncocktail. Sie wollen flexibel und autonom bleiben, behauptet Susan Pinker. Was bedeutet Status und Macht sind keineswegs das, was sie wirklich anstreben. Sie möchten mit ihrer Arbeit zufrieden sein, sie wollen vorwärts kommen, etwas erreichen und dennoch Familienleben und den Freundeskreis mit ihrem Job vereinen können. Denn Karriere ist doch nicht alles, stimmt, meine ich dazu. Wenn natürlich dieser Drang nach Status und Macht nicht da ist, dann sind andere Dinge im Leben ja auch gleichwertig mit dem Job. Also müsste, damit Unternehmen das weibliche Potenzial auch nutzen können, anderswo etwas geändert werden. Aber wo? Ja, bei unserem Denken, Johanna. In unseren Köpfen, wo denn sonst? Die verbreitete Ansicht und die Erwartung an die Akademikerin, sie müssen berufliche Karriere machen und alles andere ist zweitrangig, muss überdacht werden, sagt jedenfalls Susan Pinker. Und ich auch. Aha, du auch. Ja, soll denn die Frau dann doch lieber zu Hause an den Herd und die Kinder aufziehen? Weil sie das ja viel besser kann mit ihren Östrogenen. Ich schaue Ulla mit großen Augen an. Nein, du übertreibst wieder, schimpft sie. Nur wenn Männer so viel Spaß haben am Wetteifern und an Macht kämpfen, weil dabei das spaßmachende Testosteron ausgeschüttet wird, dann sollen sie das ruhig machen. Aber warum muss bei Frauen gelten entweder auch so oder gar nicht? Mit Kindern in die Chefetage unmöglich, das sei ein 60-Stunden-Job? So ein Quatsch. Wenn man den Frauen helfen würde, das zu vereinen, dann können sie in ihrem Job auch Unglaubliches leisten, ohne Wettstreit, einfach mit Interaktivität und mit dem Lesen in den Menschen. Was? Mit dem Lesen in den Menschen? Was ist denn das? Jetzt verstehe ich sie nicht. Ja, die Empathiefähigkeit von Frauen könnte doch zum Beispiel erhebliche Konflikte unter Mitarbeitern auf einfachste Weise lösen oder bei den Vorstandssitzungen dafür sorgen, dass endlich über Inhalte gesprochen wird und nicht erst die üblichen Macht-Eiertänze ablaufen. Das jetzt mal nur als Tipp. Ja, und wem gibst du diesen Tipp, frage ich süffisant. Ach so, für die männliche Vorstandsrunde, beantworte ich meine Frage selbst. Ja, die würde sicher nicht so ewig dauern und es käme vielleicht viel mehr raus dabei. Nur wenn Frauen sich in die Vorstandstypen hineinversetzen, sage ich jetzt mal mit ihrer ganzen Empathiefähigkeit, ist es dann nicht eher so, dass vor lauter Verständnis für ihn und sein Verhalten sie keine Härte in der Sache vertreten kann, die vielleicht notwendig wäre? Macht das Sinn, weibliches Verhalten in den Vorstandsetagen? Doch, doch, Johanna, meint Ulla, das macht schon Sinn. Dieses Hierarchiedenken der Männer schadet oft genug dem Erfolg des Unternehmens. Wenn einer der Boss ist und immer die Regeln bestimmt, dann kann er auch mal falsche Regeln aufstellen. Und keiner derjenigen in den niedrigeren Hierarchien würde es wagen, zu widersprechen. Frauen denken in Netzwerken. Sie setzen auf Kommunikation und Teamarbeit unter Beteiligung aller, ohne Hierarchien. Wer etwas am besten kann, der macht das dann und nicht wer den höchsten Rang hat. Das kann einfach nur besser funktionieren, würde ich sagen. Wie bringt man denn die Männer dazu, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen? Vielleicht mal mit Frauen als Managerinnen arbeiten und dabei deren spezielle Eigenschaften mit einzubeziehen? Nein, Johanna, diese sogenannten Alpha-Tiere in den Chefetagen, die sind auf Kampf programmiert. Das ist denen ja auch gar nicht bewusst. Die verhalten sich einfach so, weil sie eben Männer sind. Und Männer können sich nur männlich verhalten, so wie sich Frauen eigentlich auch nur weiblich verhalten können. Und da sind dann die Hindernisse für die Frauen, geht es mir so durch den Kopf. Frauen müssen erstmal diesen blöden Verhaltenscode knacken, ihn sich womöglich antrainieren und dann können sie loslegen und vielleicht Karriere machen. Naja, hoffentlich halten die das dann auch durch. Ja, ja, es gibt schon welche, behauptet Ulla. Scheffler, Schickedanz. Nein, nein, Ulla. Die hatten ja alle ihre hochdotierten Topmanager in den Chefetagen, die für sie die Kämpfe ausgefochten und sie reingelegt haben, ergänzt Ulla. Gut, dann hätten wir ja den Grund gefunden. Frauen sind entgegen der offensichtlich falschen Erkenntnis während unserer Emanzipation anders. Anders als die Männer, denken und verhalten sich anders. Das führt eben zu den Problemen in den Chefetagen, trotz hoher Qualifikation. Weißt du, was mir dazu einfällt, frage ich sie. Frauen haben die Männer eigentlich immer machen lassen. Auch diese idiotischen Regeln für die Topmanager, beziehungsweise Frauen haben die Männer einfach mit ihren ureigenen Verhaltenscodes die Vorstandsetagen besetzen lassen. Die haben nichts dagegen unternommen. Die waren schön zurückhaltend, haben den Herren den Rücken freigehalten. Jetzt ist es natürlich schwierig, bei der gegebenen Chancengleichheit tatsächlich auch dasselbe zu erreichen. Jetzt lassen die Männer die Frauen am ausgestreckten Arm verhungern, wenn die sich nicht männliches Verhalten aneignen. Frauen wollen keine männlichen Karrieren, vergiss doch das nicht, erinnert mich Ulla. Ach ja, die wollen eigentlich keine männlichen Karrieren. Übrigens habe ich bei einer Naturwissenschaftlerin gelesen, Männer und Frauen gleichen sich im Alter in ihrem Verhalten eher an. Was? Wieso das denn? Ulla ist erstaunt. Ja, ganz einfach. Bei Männern lässt das Testosteron etwas nach und bei Frauen das Östrogen. Na prima, jubelt Ulla. Dann gibt es ja im fortgeschrittenen Alter endlich keine Kommunikationsprobleme mehr. Jaha, warne ich. Aber der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Wenn Frauen im fortgeschrittenen Alter leichte Bärte bekommen, dann dreht sich die Geschichte um. Sie hauen zu Hause auf den Tisch, plustern sich auf und gehen raus in die feindliche Welt und treten zum Wettstreit an. Lass mal sehen, Johanna. Ist bei dir nicht schon ein Pflaum gewachsen? Jetzt wird sie auch noch frech. Also Ulla, ich weiß nicht, ob es eine so gute Idee ist, mit dir über solche Themen zu sprechen. Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar@edelplausch.de. Bis zum nächsten Mal.